Ich weiß nicht, wie es euch am Bildschirm geht, aber hier ist so eine Gegenwart Gottes und so eine Salbung durch den Lobpreis. Ich bin so dankbar, in einer Zeit wie dieser leben zu können, dass Lobpreis uns so den Himmel in unser Herz bringt und in unser Leben. Jesus ist hier. Ich grüße euch ganz lieb zu diesem Ostersonntag-Gottesdienst. Und ich habe in der Vorbereitung an Fußball gedacht. Ich habe an die letzte Champions League gedacht, als es noch Fußball gab. Im letzten Jahr, 2019, diese Saison wurde ja leider abgebrochen im Moment, aber am 1. Juli letzten Jahres kam es zum Abschluss der Champions League und es gewann unter dem deutschen Trainer Jürgen Klopp, den viele ja kennen, FC Liverpool, diesen Pokal der europäischen Champions League. Die Champions League, wer nicht im Fußball so bewandert ist, gehört zu den prestigeträchtigsten Erfolgen im europäischen Fußball. Man nennt man das deshalb auch Königsklasse unter dem Profifußball. Das ist der Traum, ihr Lieben, für jede Mannschaft. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, was haben die wohl gemacht am 1. Juli, nachdem sie die Champions League gewonnen haben, Monate dafür trainiert und gekämpft haben, eine nach dem anderen besiegt haben und dann sind sie in die Kabine gegangen. Was hat die Mannschaft unter Jürgen Klopp miteinander getan? Haben sie sich leise zurückgezogen, haben geduscht? Oder haben sie erzählt, welche neuen Autos sie jetzt kaufen werden mit den Millionen, die sie gerade erwirtschaftet haben? Oder saßen sie da nüchtern und haben sich zugezwinkert, hey, wir haben zum 6. Mal gewonnen. Haben die mit Jürgen Klopp diskutiert über seine Spielweise und nicht sich entrüstet über den Patzer des Schiedsrichters? Da musst du, glaube ich, kein Kenner vom Fußball sein, dass du sagst, Sigi, du spinnst. Du spinnst überhaupt auf so eine Ideen zu kommen. Die sind in ihre Kabine gegangen und haben den Sieg gefeiert. Die waren außer Rand und Band. Die haben für die nächsten Stunde Party gefeiert. Da würdest du niemals unter 21 deine Kinder reinlassen. Die haben so die Sau rausgelassen, weil sie die Champions League gewonnen haben. Da war doch keine ruhige Stimmung. Da war Party. Die waren am Ausrasten über den rechtmäßig gewonnenen Sieg. Und ich habe mir vorgestellt, so sollte es uns Christen auch gehen. Amen. Obwohl wir heute an diesem Ostersonntag mehr als den Champions-Sieg zu feiern haben, finde ich uns Christen nicht vergleichbar mit dem, was die dort gefeiert haben letztes Jahr. Aber hey, wir dürfen außer Rand und Band sein, weil wir haben Jesus Christus als Auferstandenen, der den Champions-League gewonnen hat. Und mehr als das, er hat den Tod besiegt. Er hat alle Feinde besiegt. Er ist am Kreuz dafür gestorben, dass er uns versöhnt, uns Menschen mit Gott. Wer mit Jesus liebt, der lebt, der hat gewonnen. Diese Botschaft dieses Tages heute ist unglaublich. Jesus kam aus dem Grab lebendig heraus. Er kam lebendig heraus als erster von denen, die gestorben sind, tot waren. Seine Nägelmale waren in seinen Händen und in seinen Füßen sichtbar. Ihr Lieben, er kam nicht als Geist heraus. Er kam auch nicht als imaginäre Religionsfigur heraus. Er kam als neuer Mensch heraus. Jesus besiegte den Tod. Ganz gewiss, ihr Lieben, ganz gewiss hat Gott es als Schöpfer der Welt, als Schöpfer deines und meines Lebens nicht nötig, die Moleküle einer Leiche wieder einzusammeln, um sie erneut zu beleben. Ganz gewiss nicht. Aber er lässt und ließ den Leib von Jesus Christus auch nicht im Verwesungsmodus liegen, weil er Gott war und weil Gott durch Jesus den Menschen vom erlittenen Tod befreit hat. Er ließ Jesus weder da drin, noch hat er nötig, etwas Kompliziertes zu schaffen, sondern er demonstriert den Sieg über den Tod, den Triumph über die Verwesung. Der Tod ist durch die Rebellion des Menschen in diese Welt gekommen, aber Gott hat einen Weg gefunden. Halleluja, Gott hat einen Weg gefunden. Und deswegen feiern wir die Champions-Siegerschaft. Wir feiern ihn, weil er uns vom Tod befreit hat. Dieser Weg heißt Jesus, der erste Auferstandene unter den bereits Gestorbenen. Und jetzt verschwindet Jesus nicht klammheimlich wieder in den Himmel. Und dann erschallt vom Himmel eine Botschaft an uns Menschen, glaubt an den Gott des Himmels. Sondern Jesus begegnet Menschen ganz physisch bis zur Himmelfahrt. Und von einer Begegnung, das war ja unglaublich, was da an diesem Wochenende in Jerusalem passiert ist. Und allein schon der Ostermorgen war so voller Spannung, dass an verschiedenen Orten so viele unterschiedliche Dinge passiert sind. Wir wollen von einer Begegnung heute Morgen aus der Bibel hören, aus Johannes Kapitel 20. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Ich lese ab Vers 11 bis 18. Und als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und die Engel sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Soweit der biblische Text. Maria Magdalena. Maria Magdalena steht frühmorgens am Grab von Jesus. Maria Magdalena war eine besondere Frau. Sie hatte viel mit Jesus erlebt. Wir lesen in den Berichten der Evangelien, dass Jesus sie gesund gemacht hat. Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Sie hat viele, viele Fehler gemacht in ihrem Leben und damit viele, viele Schmerzen in ihrem Herzen gehabt. Er hat sie befreit. Er hat sie geheilt. Er hat ihr den Wert ihres Lebens wiederhergestellt. Und von dem Moment an ist Maria Magdalena Jesus nachgefolgt als eine der Jüngerinnen zusammen mit seinen anderen Jüngern. Sie hat dann viele Wunder erlebt, die Jesus im Verlauf seiner dreieinhalb Jahre Tätigkeit in Israel getan hat. Sie hat das Evangelium gehört vom Reich Gottes. Aber dann kam sie auch vor ein paar Tagen Karfreitag nach Jerusalem und musste mit ansehen, wie er gekreuzigt und ins Grab gelegt wurde. Und ihr blieb jetzt nur noch dieser Sabbat oder der Tag nach dem Sabbat, ihm die letzte Ehre zu geben. Also geht sie dahin. Maria steht nun vor diesem Grab, sie ist orientierungslos, sie weint und sie blickt in das dunkle Grab hinein. Es ist alles zu Ende. Es ist alles zu Ende. Aber es ist so ganz anders zu Ende, als sie sich das vorgestellt hat. Und der erste Gedanke, der mir hier aus dem Wort kam, das, was wir feiern hier heute Morgen auch als Christenheit weltweit, das ist das Osterfest, das ist das Ende aller Tränen, das Ende des Weinens. Das Weinen, das wird uns hier, die Tränen, besonders thematisiert. Maria trauert. Sie ist so drin in ihrer Trauer, so drin in ihrem Schockzustand, in ihrer Depressivität. Das muss man sich mal vorstellen, wie sehr ein Mensch eingeschossen ist auf das, was er verarbeiten muss, an dem, was er sieht und gesehen hat und erlebt hat. Sie sieht hier am Grab Engel sitzen. Und das lässt sie alles kalt. Die Engel sprechen sie sogar gar an. Maria, es gibt keinen Grund mehr fürs Weinen. Aber das hat sie nicht verstanden. Sie ist so tief drin in ihrem Umfeld, so tief mit dem gerade beschäftigt, was sie erlebt hat, dass sie Jesus nicht mal erkennt. Und selbst als er sie fragt, warum weinst du, kapiert sie es nicht. Mit anderen Worten, hier drin liegt die Auferstehungsbotschaft, dass Jesus uns sagt, ich bin noch da, aber du erkennst es oft nicht in deiner kleinen Welt. Oft merken wir es nicht. Und wenn wir weinen, sagt Jesus, er ist da. Es ist die Botschaft der Auferstehungshoffnung, dass Jesus uns zur Seite steht. Er hat es ja gesagt und er beruft sich auf das Alte Testament. Ich bringe uns hier zwei Stellen, einmal aus dem Alten Testament, Psalm 37. Die Bibel sagt, dass Gott gerade denen, die mühselig und beladen sind, dass er ihnen nahe sein will. Und Jesus verwendet es dann mit seinen eigenen Worten, dass er bei denen ist, die zerbrochenen Herzens sind, die zerschlagenen Geistes sind. Vielleicht bist du auch in diesem Moment schon länger am Weinen über deine Lebensumstände und du suchst den Herrn. Vielleicht bist du jetzt schon in der dritten oder vierten Woche, wie lange geht diese Krise hier schon in unserem Land, eingeengt und spürst den Herrn nicht. Und Jesus spricht es in unser Leben hinein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wir meinen manchmal, Jesus ist so weit weg. Er kümmert sich gar nicht, wir spüren ihn nicht. Und dann fragt er denn gar nicht danach, wie es mir geht. Überlässt er mich selber meinem Leben? Sieht Gott mich denn jetzt nicht? Ich liebe ihn doch, wo ist er? Und andere, manchmal habe ich so das Gefühl, Menschen, die in den letzten Jahren erst zum Glauben gekommen sind und haben so ein langes Leben von Gottlosigkeit, Unwissenheit hinter sich, die denken manchmal, Gott ist deshalb nicht da, weil ihnen noch so viel Wissen fehlt. Und sie müssten jetzt irgendwie alles Theologische über Jesus und das Reich Gottes nachholen und alles am besten in einem Jahr, was andere Menschen über 40 Jahre mit Christus am Lernen sind. Lass mich dir heute Morgen verkündigen, weder ist Jesus weit weg, denn er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, noch musst du dich über die Maßen anstrengen, erst alles zu lernen von Jesus und über Jesus oder größtenteils alles richtig machen und verstanden haben, bevor er dir begegnen kann. Er will dich mit Frieden leiten, von dem ersten Moment an, wo du dein Leben in seine Hände gelegt hast. Wo du dein Leben ihm anvertraut hast, das nennt die Bibel Gnade, ihr Lieben. Es ist Gnadenzeit seit der Auferstehung von Jesus. Unabhängig von unserem Wissen, von unseren Bemühungen, Jünger zu sein, unabhängig von unserer Menge und Größe der Herausforderungen, durch die wir gehen. Paulus schreibt später den Ephesern in seinem Brief, hör dir das mal an, er sagt ihm, dem Jesus Christus, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder ergreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer, Amen. Liest du das, was ich hier unterstrichen habe? Gott tut unendlich viel mehr, als wir erbitten mögen. Und als wir verstehen könnten. Der Auferstandene ist bei dir seit 2000 Jahren, können Menschen das erleben. Er sieht deine Träne, er sieht das, dein Leiden, er sieht deinen Schmerz, er sieht die Tränen im Gebet und er, und das spüre ich heute Morgen zu verkündigen am Ostersonntag, er will dich trösten. Er redet dich an. Doch so oft ist es wie bei Maria. Wir haben so einen Tunnelblick unserer Nöte und unseres Umfeldes, dass wir Jesus und seine Botschaft mittendrin nicht erkennen. Selbst Engel haben Maria aus ihrer Gedankenwelt, aus ihrer Sicht über die jetzigen Ereignisse nicht wecken können. Erst als Jesus Maria persönlich anspricht, ganz persönlich, da passiert eine Wende in ihrem Inneren. Und dieser Ort des Ansprechens, das ist der Ort, den wir finden müssen, dass wir uns von Christus ansprechen lassen. Manche erleben es in der Stille, beim Lesen der Bibel, beim Sitzen, beim Beten, beim Innehalten. Du bist dafür geschaffen, Gottes Stimme zu hören. Seit 2000 Jahren erschallt diese Botschaft in die gesamte Welt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wir wollen gleich den zweiten Gedanken hier mit unterbringen. Wir feiern Ostern, die Champion-Siegerschaft ist das Ende der Orientierungslosigkeit. Maria ist komplett orientierungslos. Sie erlebt das seit Tagen, sie erlebt die Kreuzigung, dieses Wirrwarr. Sie legten ihn ins Grab, er musste sterben. Sie mussten ihn abnehmen vom Grab wegen dem Sabbat. Und dann kommt sie nach dem Sabbat ans Grab und sie ist so orientierungslos, weil sie eigentlich niemanden hat, der den Stein wegrollt, der am Abend vorher vor die Gruft gerollt wurde. Aber trotzdem geht sie hin und nun ist der Stein auch noch weg und das Grab ist auch noch leer. Und jetzt weiß sie überhaupt nichts mehr. Kannst du dich irgendwie reinversetzen in diese Frau? Sie ist komplett orientierungslos. Und wenn Frauen nicht mehr weiter wissen, dann holen sie Hilfe bei ihren Männern. Und so kommen Petrus und ein paar Jünger an das Grab. So überliefert uns das die Evangelien. Die Männer kommen und das hilft auch nicht. Keiner weiß einen Rat. Und jetzt kommt das zweite Klischee. Wenn Männer keinen Rat mehr wissen, dann gehen sie weg. Und die Jünger gehen wieder nach Hause. Und nun steht sie da, ganz allein, Maria, am Grab, wie ein begossener Pudel. Aber die Situation, ihr Lieben, ist viel ernster. Sie steht vor der Orientierungslosigkeit ihres gesamten Lebens. Sie ist Christus begegnet. Sie hat innere Heilung erlebt. Sie hat den Worten von Jesus geglaubt und vertraut. Und sie schaut hier in ein dunkles und leeres Grab. Sie, die alle Hoffnung auf Christus gesetzt hat, ihn für den Messias, für den Erlöser hielt, die sie an die Bibel glaubte, an die Verkündigung, sie ist wie erschlagen. Und so finden wir das in allen Erzählungen um die Auferstehung. Wir können die Paralleltexte lesen, was ich uns heute Morgen an diesem Ostersonntag wärmstens empfehle, die Texte zu lesen aus den Evangelien. Alle Personen rund um das Auferstehungsgeschehen verstehen gar nichts mehr. Und die Orientierungs- und Planlosigkeit dieser Menschen wird dadurch gelöst, dass Jesus sie einzeln nacheinander anspricht. Hier die Maria, später die Emmaus-Jünger, dann in den Kreis der Jünger persönlich in den Räumen, wo sie sich versammelt haben. Das ist für uns alle Menschen so. Solange uns Jesus Christus nicht persönlich durch den Heiligen Geist anspricht, führen wir ein orientierungsloses Leben auf dieser Erde. Wir bleiben Menschen dieser Welt, mit den Zielen dieser Welt. Wir laufen den Zielen dieser Welt nach und erleiden hier viel Leid. Und wir bleiben auch orientierungslos, was unser Leben für die Ewigkeit angeht. Wir leben von den Ideen dieser Welt, von den Möglichkeiten. Wir arbeiten auf sie zu, wir mühen uns ab, wir strengen uns an, etwas zu bringen. Und auch jetzt durch diese Corona-Krise, wir haben Hoffnung, wir bauen auch jetzt wieder auf. Aber wir sind, wie Jesus es in den Endzeitreden beschreibt, Menschen wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie feierten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und sie merkten es nicht einmal, als Noah in die Arche ging. Ich lasse in diesen Tagen irgendwann jetzt mal diesen Abschnitt aus dem Mosebuch. Und Jesus bezieht sich ja darauf, dass ein Tag kommen wird, auch für diese Erde, der ist ähnlich wie in den Tagen Noahs. Und ich war überrascht, dass Jesus sagt, sie merkten es nicht einmal, dass Noah in die Arche ging. Die Welt merkt gar nicht, wie die Gemeinde Jesu sich vorbereitet auf das Wiederkommen von Jesus. Dieses Bild weist auf eine Zeit der Gemeinde Jesu hin, wo der Heilige Geist uns auffordert, bring dein Leben in Ordnung. Jesus könnte jeden Moment zurückkommen. Die Entrückung könnte jeden Moment stattfinden. Und es ist wie Noah, der 100 Jahre an dem Kahn gebaut hat und gewerkelt hat, aber dann kam diese Arbeit zum Abschluss. Und Noah ging in eine weitere Phase hinein, dass er seiner Familie sagte, komm, wir gehen jetzt herein. Wir sollten jetzt fertig werden. Wir sollten das Ziel erreichen. Und dann kamen die Tiere. Und Gott machte den Kasten zu. Da ist eine Phase, durch die wir Christenheit gehen werden, bevor Jesus wiederkommt. Und ich wünsche dir, dass deine Orientierungslosigkeit aufhört, sondern dass du voll von Orientierung wirst durch das Wort. Dass du weißt, was zu tun ist. Bist du bereit, wenn Jesus heute wiederkommen würde? Wüsstest du, du würdest mit ihm mitgehen? Ist dein Leben mit ihm in Ordnung? Hast du ihn lieb? Ist deine Schuld vergeben? Lebst du gemäß des Wortes Gottes? Ey, das ist die herrlichste Botschaft der Welt, so Ostersonntag, der auferstandene Jesus lebt. Und die Botschaft geht rüber in die Ewigkeit. Jesus sagt, ich gehe zum Vater und dann komme ich wieder, um euch mit mir in den Himmel zu nehmen, um ewig zu leben. Die ganzen Apostel der ersten Kirche mahnten, lebt bereits als neu gewordene Menschen. Dieses Herauskommen, auferweckt werden aus dem Tod ins Leben, hat die Bedeutung für uns auch, dass wir nicht nur uns mit Vergebung abfinden sollten, sondern unser Leben mit Christus in Neuheit leben. Ein Professor, Beißer heißt er, ein Professor für Theologie aus Heidelberg, schreibt das folgendermaßen: Eine Kirche oder Theologie, die sich allein darauf beschränken wollte, die Vergebung der Sünden zu proklamieren, ohne zu beachten, dass Gott durch die Auferweckung eine neue Welt geschaffen hat, greift zu kurz. Wir dürfen nicht nur wissen, Jesus hat uns unsere Schuld vergeben, sondern er hat uns ein neues Leben geschenkt. Leben mit ihm, das bringt das Reich Gottes in unser Leben. Und die Bibel definiert das Reich Gottes mit Freude, Friede und Gerechtigkeit. Jetzt schon hier auf dieser Erde und niemals mehr aufhörend in Ewigkeit. Du kannst dich nicht nur immer darauf berufen, Jesus vergibt mir schon. Das ist ja sein Job, dafür ist er auferstanden von den Toten. Und du lebst weiter in Bereichen deines Lebens bewusst gegen die Grundwerte des Wortes Gottes. Du kannst dich nicht darauf berufen. Beides gehört zusammen. Umkehr, Vergebung und dann Lebensänderung. Jesus sagt im Johannes 10, die, die mich lieben, die hören die Stimme Gottes und sie folgen mir. Sie folgen mir. Nachfolge ist die Konsequenz der Auferstehung von Jesus Christus. Folgst du Jesus nach, dann hast du Orientierung. Folgst du nur den Zielen und Idolen dieser Welt nach, dann wirst du immer wieder entdecken, ich bin eigentlich auf dem langen Weg meines Lebens orientierungslos. Unser Gebet, ihr Lieben, sollte immer wieder sein, auch heute Morgen am Auferstehungssonntag, Herr, sprich mich an, begegne mir, sprich mich an und dann gib ihm Raum. Lad den Heiligen Geist ein, dass er dir hilft, ihm Raum zu geben. Verschaff dir Zeit für die Gegenwart Gottes. Er lässt sich hören, er spricht in unsere Situation durch sein Wort. Das Ende der Orientierungslosigkeit war die Auferstehung von Jesus Christus. Ihr Lieben, wir leben in Zeiten der sogenannten Postmoderne. Und das Kennzeichen der Postmoderne oder Postpostmoderne, wie wir es auch definieren wollen, das Kennzeichen dieser Zeit, in der wir leben, ist, es gibt keine Wahrheit. Und Soziologen, das sagen nicht Theologen, das sage nicht ich, das sagen Soziologen, und Ethnologen, sie sagen, im Zeitalter dieser Postmoderne ist eine noch nie dagewesene Orientierungslosigkeit. Weil es keine Wahrheit mehr geben darf. Es ist alles erlaubt. Wer ich sein will, wo ich wohnen will, was ich will, ob ich Sonntag in den Gottesdienst gehen soll oder lieber zum Tennis, mach doch einfach, was dir Spaß macht. Setz dir deine eigenen Ziele, feiere deine Unabhängigkeit. Und die Experten stellen fest, es war noch nie so eine große Orientierungslosigkeit. Da bin ich froh. Da bin ich von Herzen froh, dass ich nicht orientierungslos leben muss. Und niemand von uns muss das. Da bin ich froh, dass ich einen Gott kennen darf, der mir Orientierung gibt, der zu mir redet, der mich führt, dem ich folgen darf. Und ich erlebe Segen und Güte und Freude und Frieden und Freiheit von Angst und Weisheit vom Himmel. Vor, in und nach der Corona-Krise meines Lebens. Ich wünsche dir, lass dich ansprechen von deinem Schöpfer und lade ihn ein in dein Leben. Und der letzte Punkt, den will ich kurz machen, weil ich letzten Sonntag schon darauf intensiver eingegangen bin. Wir feiern heute Morgen Jesus als Champion, weil er das Ende des Todes gebracht hat. kein Tod mehr. Maria blickte in das leere und dunkle Grab. Das ist die Situation nicht nur von Maria, sondern das ist die Sache eines jeden Menschen. Man hat derzeit irgendwie das Gefühl, durch so viele Nachrichten und Bilder des Tages über die Medien, die haben alle gerade das Spotlicht des Lebens auf die Corona-Sterbenden gerichtet. Überall siehst du diese Bilder. Verzweifelnde Situationen. Ärzte, die mit dem Tod von Menschen kämpfen. Als würde der Mensch gerade jetzt in diesen Tagen erwachen und sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass täglich Menschen sterben. Das ist schlimm. Und wir bekommen gezeigt von den Medien, wie sich Krankenhäuser vorbereiten, um ein Leben zu retten. Wir machen alles, um ein Leben zu retten. Aber ihr Lieben, das machen wir doch schon in der Medizin immer schon. Das ist doch unser Auftrag seit dem Eid des Hippokrates. Das ist doch jetzt nichts plötzlich Neues. Das tun die Mediziner und die Krankenschwestern schon ihr Leben lang. Aber wir halten gerade das Spotlicht auf das Ende unseres Lebens, der Tod. Aber ich glaube, man darf diese Medien und die Bilder auch als eine tägliche Predigt von Gott verstehen, weltweit, der uns freundlich erinnert, es gibt einen Zeitpunkt für jeden Menschen, da blicken wir alle ins Grab, in Dunkelheit und ins Ende. Und Ostern ist die Feier des Sieges. Ostern ist die Feier des Sieges über den Tod, keine Endstation, sondern Beginn eines neuen Lebens, Ewigkeit. Mit Christus zusammen sein. Und ich bringe uns nochmal eine Stelle aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, die beides das Gleiche belegt, Versprechen von Gott, die eintreten werden. Der Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinweg tun, denn der Herr hat es geredet. Der Prophet Jesaja 700 vor Christus empfängt diese Botschaft vom Himmel. Es wird einmal der Tag kommen und es wird einer kommen, der den Tod verschlingt auf ewig und die Tränen abwischt. Und dann am Ende der Bibel in der Offenbarung heißt es, Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und Nächstes kommt. So, wir feiern heute Morgen das Ende unseres Leidens und Tränens. Wenn du im Tal bist, schau auf Christus. Er nimmt deine Hand und er führt dich. Wir feiern heute Morgen das Ende von Orientierungslosigkeit. Und wir feiern heute Morgen den Auferstandenen über Tod, Krankheit und Elend. Und ich schließe mit dem letzten Vers unseres Abschnittes von Maria. Sie geht hin zu den Leidtragenden und zu den immer noch weinenden Jüngern und sie verkündigt ihnen, er lebt, der ist wahrhaftig auferstanden. Ihr Lieben, das wünsche ich uns allen, dass auch wir hingehen zu den Leidtragenden unserer Nachbarschaft, unserer Freunde mit der Botschaft der Hoffnung und des Sieges. Wir müssen nicht trauern. Wir müssen nicht Angst haben. Wir haben lebendige Hoffnung. Wir haben ewiges Leben in uns. Jeder, der an Christus glaubt, dass er auferstanden ist, und jeder, der ihn bekennt als seinen Herrn, der empfängt dieses ewige Leben. Ihr Lieben, wir sind in der Champions League. Wir sind in der Gewinnerklasse. Wir sind in der Königsklasse. Wir haben einen König aller Könige und Herrn aller Herren, der auferstandene Sieger ist für dein Leben. Befiehl ihm dein Leben an. Und der Segen vom Himmel kommt auf dich für alle Ewigkeit. Amen.